ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz und mit mir im Studio ist heute Sabit Wegener. Hallo Sabit.
Hallo Kolja.
Ja, in der heutigen Folge wollen wir unter anderem einen Blick auf das sogenannte Gehsteig-Belästigungsgesetz werfen. Was es damit auf sich hat, werdet ihr gleich hören. Und passend dazu wollen wir uns vor allem mit den aktuellen Entwicklungen rund um den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch befassen. Der Paragraph 218 ist wohl der berühmteste Paragraph überhaupt. Fast jeder weiß in Deutschland, worum es da geht, nämlich um die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Und um diese Strafbarkeit wird in Deutschland seit vielen Jahrzehnten, aber auch ganz aktuell wieder heiß diskutiert.
Ja, und nicht nur bei uns in Deutschland, überall auf der Welt war und ist das Thema Schwangerschaftsabbruch ein Dauerbrenner. In Frankreich wurde dieses Jahr das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen. Das gab es so wirklich noch nie. Und wenn man mal ganz woanders hinschaut in den USA, da kippte der Supreme Court, also das höchste Gericht, die Grundsatzentscheidung Roe vs. Wade. Diese Entscheidung hatte den Frauen knapp 50 Jahre lang den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen erleichtert und ihnen ein Recht auf Abtreibung gewährt. Und ja, das ist jetzt passé.
Ja, war auch ein starkes Thema im Wahlkampf. Wie die Entwicklung in Deutschland war, die politische, aber auch die rechtliche, mit den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts dazu, das hat unsere Justizreporter-Kollegin Alena Lagmöller mit der Expertin Laura Klein in unserer Podcast-Folge My Body, My Choice, das Bundesverfassungsgericht über Abtreibungen, erklärt. Könnt ihr also gern auch nochmal nachhören, wenn ihr mögt, findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek.
Genau, und wir wollen uns aber heute zunächst den Status quo ansehen. Also nochmal schauen, wie ist die aktuelle Gesetzeslage und was sieht der Gesetzesentwurf von November vor, der vielleicht nächste Woche schon im Bundestag debattiert werden wird.
Okay, dann lass uns mal anfangen, Sabit. Was steht denn aktuell im Paragraph 218 drin? Sag das doch nochmal.
Ja. Also nach Paragraph 218 ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich rechtswidrig und strafbar. Eine Norm weitergeschaut, also im Paragraphen 218a, da sind drei Ausnahmen normiert, wann die Schwangere für den Abbruch nicht bestraft wird. Kurz dazu, wenn wir hier von Schwangeren sprechen, dann meinen wir nicht nur Frauen, sondern jede Person, die schwanger werden kann. Das Gesetz ist da wie so oft nicht ganz up to date, das geht noch vom veralteten Geschlechterbild aus.
Ja, erzähl mal, wann wird der Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft? Also was sind die drei Ausnahmen, die du angesprochen hast?
Ja, Ausnahme 1 liegt bei sogenannter medizinischer Indikation vor. Also wenn für die Schwangere Lebensgefahr oder eine schwerwiegende Gefahr für ihren Gesundheitszustand besteht. Dann gibt es noch eine zweite Ausnahme, und zwar ist das die sogenannte kriminologische Indikation. Das heißt, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt wie einer Vergewaltigung beruht. Das geht aber nur bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Und die dritte Ausnahme ist die, die auch am häufigsten angewandt wird. Da erfolgt der Schwangerschaftsabbruch nach der sogenannten Beratungsregelung, die auch zur Straflosigkeit führt. Dafür muss der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft erfolgen. Die Schwangere muss sich vor dem Eingriff zwingend beraten lassen und ein Arzt muss den Abbruch vornehmen. Und zwischen Beratung und dem ärztlichen Eingriff müssen aber mindestens 3 Tage liegen. Genau, so der aktuelle Stand.
Okay, halten wir mal fest. Der Schwangerschaftsabbruch ist also grundsätzlich rechtswidrig und strafbar. Es gibt aber Ausnahmen und diese dritte Ausnahme, die du genannt hast, dass der Schwangerschaftsabbruch trotzdem rechtswidrig ist, aber nicht strafbar, wenn man das in einer gewissen Zeit mit Beratung macht. Diese Regelung geht zurück auf das Bundesverfassungsgericht, auf die Rechtsprechung von 1993. Das ist also der Versuch, die betroffenen Verfassungsgüter in Ausgleich zu bringen. Schutz des ungeborenen Lebens auf der einen Seite und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht, aber auch die körperliche Unversehrtheit der schwangeren Frau auf der anderen Seite.
Genau. Aber das ist eben auch in der Vergangenheit immer wieder auf Kritik gestoßen. Vor allem wird kritisiert, dass Abtreibungen nach der Beratungsregelung dennoch rechtswidrig bleiben. Bei Abtreibungen aus medizinischen oder kriminologischen Gründen, da ist das nicht der Fall. Da ist die Schwangere gerechtfertigt. Aber nach Zahlen des Statistischen Bundesamts sind das nur etwa 4% aller Fälle.
Oh, krass.
Ja, das heißt also, die meisten Abbrüche bleiben rechtswidrig, auch auch wenn die Schwangere nicht bestraft wird, zumindest in den meisten Fällen. Das ist ein sehr seltsames Konstrukt, das es im Strafgesetzbuch wirklich so nur einmal gibt. Aber das Problem ist vor allem, dass durch dieses bestehende Unwerturteil der Rechtswidrigkeit immer auch ein Stigma für die schwangere Frau mitschwingt.
Das spiegelt sich dann in einer für die Frauen anderen wichtigen Frage auch wieder, denn nur bei Abbrüchen aufgrund medizinischer oder kriminologischer Indikation werden die Kosten dafür von der Krankenkasse getragen. Ansonsten muss die schwangere Frau sie also in der Regel selbst tragen. Aber jetzt kommt nochmal Bewegung in die Sache, Sabit, denn es gibt ja Bestrebungen, den Paragraphen 218 zu ändern.
Genau.
Der Gesetzesentwurf wurde federführend unter anderem von der SPD-Bundestagsabgeordneten Carmen Wegge eingebracht und ich bin sehr froh, dass wir sie jetzt am Telefon haben und mit ihr sprechen können. Herzlich willkommen, Frau Wegge.
Hallo, freut mich.
Ja, schön, dass Sie heute bei unserem Podcast dabei sind. Starten wir am besten mal direkt mit dem Gesetzesentwurf von Mitte November und schauen uns den mal genauer an. Frau Wegge, was sind denn die wesentlichen Änderungen, die der Gesetzesentwurf vorsieht?
Die wesentlichste Änderung ist, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht länger im Strafgesetzbuch, sondern neu im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt werden. Und ganz wichtig dabei ist, dass in der Frühphase der Schwangerschaft, das heißt bis zur 12. Woche nach der Empfängnis, mit der Einwilligung der Schwangeren durch Ärztinnen und Ärzte der Schwangerschaftsabbruch rechtsmäßig durchgeführt werden kann. Das ist, glaube ich, die wesentlichste Änderung, die wir haben. Natürlich noch neben der Regelung, dass der Schwangerschaftsabbruch in Zukunft dann auch durch die gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden kann.
Und genau, Sie sagten es ja selbst, dieser neue Regelungsort vom StGB jetzt ins Schwangerschaftskonfliktgesetz. Was bringt das denn für einen Unterschied?
Aus unserer Sicht bringt es einen sehr, sehr großen Unterschied, weil wir haben dieses Jahr die Ergebnisse der ELSA-Studie vorgestellt bekommen und da geben 60% der Ärztinnen und Ärzte an, dass sie den Schwangerschaftsabbruch nicht durchführen, weil er eben strafrechtlich bewährt ist oder im Strafgesetzbuch geregelt ist. Das führt eben dazu, dass wir eine dramatische Versorgungslage haben bei Frauen, denn es fällt ihnen immer schwerer, überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die den Schwangerschaftsabbruch überhaupt anbietet. Und das Strafrecht ist auch der Grund dafür, dass es in der Aus- und Weiterbildung bei Ärztinnen und Ärzten überhaupt nicht gelehrt wird.
Leuchtet alles ein. Jetzt ging die bisherige Regelung und damit die Strafbarkeit ja aber irgendwie zurück auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat den Schutz des ungeborenen Lebens damals betont, hat gesagt, straffrei darf das nicht sein, sehr verkürzt ausgesprochen. Und ja, das Urteil ist auch schon 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre her. Aber haben Sie nicht die Sorge, dass das Gesetz dann in Karlsruhe wieder gekippt wird?
Also jetzt bin ich ja selber Juristin und weiß, dass man nie etwas mit Sicherheit sagen kann, wenn man vor ein Gericht zieht. Aber wir haben uns das natürlich im Vorfeld gut angeschaut. Zum einen haben wir uns angeguckt, wie ist das denn mit der Bindungswirkung solcher Gerichtsurteile? Und da gibt es ja tatsächlich auch einen Streit zwischen den beiden Senaten. Aber klar ist für uns schon, es gibt kein absolutes Normwiederholungsverbot. Der Gesetzgeber muss in der Lage sein, auf veränderte Umstände in der Gesellschaft, aber auch in der Rechtswissenschaft eingehen zu können. Und unserer Meinung nach würde das Bundesverfassungsgericht heute nicht mehr so urteilen wie vor 30 Jahren.
Dennoch nochmal die Frage, das ungeborene Leben, ist das dennoch ausreichend geschützt?
Wenn wir uns die Urteile vom Bundesverfassungsgericht anschauen, dann kommen wir schon auch zu dem Schluss, dass es Bindungswirkung dahingehend entfaltet, dass das ungeborene Leben auch geschützt werden muss vom Gesetzgeber. Das machen wir aber weiterhin. Wir erhalten zum Beispiel die Beratungspflicht für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen. Wir entkriminalisieren den Schwangerschaftsabbruch auch tatsächlich lediglich in der Frühphase. Und deswegen sagen wir, ist das ungeborene Leben hier weiterhin ausreichend geschützt. Und ganz grundsätzlich bin ich persönlich sowieso der Meinung, das ungeborene Leben schützt man deutlich besser mit einer guten Familienpolitik, mit einer Kindergrundsicherung, einem hohen Kindergeld. Genau, aber das ist wahrscheinlich eine Debatte für einen anderen Ort.
Ja, das wäre wahrscheinlich nochmal zu weit gehen für den Podcast heute. Es ist ja so oder so schon eine riesige Debatte. Wollen wir es vielleicht nochmal so, oder können Sie es nochmal für uns zusammenfassen? Also wir haben ja schon die sehr klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 1993. Was hat sich denn in Ihren Augen jetzt vor allem so in den letzten 30 Jahren geändert, was eben auch diese Reform notwendig macht?
Also da können wir einmal in den Bereich des internationalen Rechts schauen. Wir haben inzwischen sehr weitgehende Regularien und Vorschriften, zum Beispiel von der WHO, die auch sagen, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht kriminalisiert sein darf. Er muss so barrierefrei wie möglich für die Frau zugänglich sein. Das würde ich alles mal als Soft Law bezeichnen. Und dann haben wir natürlich noch das Selbstbestimmungsrecht der Frau, das sich in den letzten 30 Jahren auch deutlich in der Rechtsprechung weiterentwickelt hat und vor 30 Jahren beim Bundesverfassungsgericht auch nicht so zum Tragen gekommen ist.
Sehr spannend, wie das dann hier ausgehen würde, wenn denn ein neues Gesetz nach Karlsruhe käme, aber so weit sind wir noch nicht, denn noch gibt es dieses neue Gesetz nicht. Frau Wegge, jetzt ist ja die Ampelregierung geplatzt. Da hatten Sie keine Einigung erzielt, weil die FDP gesagt hat, ein solches Gesetz könnte den gesellschaftlichen Großkonflikt um Abtreibungen wieder aufbrechen. Jetzt wollen Sie das Gesetz einbringen, ohne dass Sie eine Mehrheit hätten, jedenfalls mit SPD und Grünen. Und viele Stimmen kritisieren, dass das so ein wichtiges Thema jetzt auch nicht so schnell und ja ohne klare Mehrheit in den Bundestag gebracht werden kann. Sie sehen das anders, oder?
Ich sehe das definitiv anders. Meiner Wahrnehmung nach ist die Gesellschaft schon deutlich weiter als der Berliner Politikbetrieb. Das konnten wir jetzt auch in den letzten Tagen beobachten. Es gab ja jetzt mehrere Umfragen und 75% der deutschen Bevölkerung sind für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Das ist kein Großkonflikt in der Gesellschaft, sondern eigentlich schon eine längst ausgehandelte Sache. Gerade zum Beispiel auch in den ostdeutschen Bundesländern gibt es wenig Verständnis darüber, wie der Schwangerschaftsabbruch nach der Wende in Deutschland geregelt worden ist. Und erst gestern haben sich 73 Verbände für die Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ausgesprochen und eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, der bin ich mir, um ehrlich zu sein, inzwischen relativ sicher.
Okay. Ganz spannender Punkt. Ich wollte eigentlich schon mal so nach dem zeitlichen Ablauf fragen. Das ist ja sowieso jetzt relativ knapp bemessen. Es gibt ja nur noch sehr wenige Sitzungswochen. Aber ja, aber auch die Mehrheiten sind ja eigentlich nicht ganz sicher aufgrund der aktuellen Minderheitsregierung. Genau, was macht sie denn da so sicher?
Also zunächst mal ist es ja kein Vorhaben der Regierung, sondern es ist ein Gruppenantragsverfahren. Das heißt, ein Gesetzentwurf, der aus der Mitte des Parlaments eingebracht worden ist. Und deswegen sind da tatsächlich auch nicht nur Abgeordnete von SPD und Grünen drunter, sondern auch von den Linken. Und wir brauchen eine einfache Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und das kann man sich dann mal ganz gut ausrechnen. Wir bräuchten 367 Stimmen für eine einfache Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und da sind wir zusammen mit Linken, Grünen und SPD schon gar nicht so weit von entfernt. Wir haben positive Signale aus dem BSW. Und tatsächlich sind wir auch in sehr konstruktiven und sehr guten Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Da konnte man in den letzten Wochen auch beobachten, wie sich immer mehr dafür positioniert haben. Die FDP-Frauen sind dafür, die Julis sind dafür. Da wird jetzt noch viel passieren in den nächsten Wochen. Und deswegen sind wir meiner Meinung nach nur ganz wenige Stimmen von einer Mehrheit entfernt und können sie durchaus noch erreichen.
Die Julis, müssen wir noch mal sagen, das sind die jungen Liberalen. Und da sprechen wir auch gleich noch mit einer Dame, mit einer Frau von den jungen Liberalen und werden sie natürlich fragen, wie sie das sieht und ob sie glaubt, dass da FDP-Stimmen dafür stimmen, obwohl die Parteispitze sich bisher eben dagegen ausgesprochen hat. Jetzt hatte meine Kollegin gerade schon ein bisschen nach dem Zeitplan gefragt. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen. Sie wollen, glaube ich, nächste Woche das im Bundestag schon debattieren. Kann das klappen und wann könnte dann eine Abstimmung stattfinden?
Also wir haben als Gruppe ein Aufsetzungsrecht in der nächsten Sitzungswoche. Und von dem wollen wir selbstverständlich auch Gebrauch machen. Dann sind wir in der ersten Lesung und da es ein Gesetzentwurf ist, wird er dann in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Bei dem Gesetzentwurf ist es selbstverständlich der Rechtsausschuss. Und da werden wir dann eine Anhörung durchführen, davon gehe ich zumindest aus, und es dann vom Ausschuss wieder ins Plenum des Deutschen Bundestages überweisen zur zweiten, dritten Lesung. Und da wir noch ein paar Sitzungswochen haben, also noch zwei im Dezember und eine noch im Januar mindestens, gehen wir auch davon aus, dass wir es zum Abschluss bringen können.
Und vielleicht letzte Frage, bevor wir Sie auch wieder entlassen, dass das dann in einer nächsten Legislaturperiode klappt mit anderen Regierungsverhältnissen, mit anderen Mehrheiten. Also Sie glauben wahrscheinlich, jetzt ist die Chance am größten, oder?
Man kann auf jeden Fall feststellen, dass wir einen so progressiven Bundestag wie schon seit langem nicht mehr haben. Und deswegen wäre es unverantwortlich, das nicht jetzt auch zu probieren, weil die Versorgungslage von Frauen wirklich dramatisch ist. Und deswegen machen wir das jetzt in einer nächsten Legislatur. Ich gehe natürlich davon aus, dass die wieder unter einem sozialdemokratischen Kanzler passieren wird. Mhm. Wissen wir natürlich nicht genau, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber die Stimmen aus der Union deuten ja ganz klar darauf hin, Friedrich Merz hat sogar Olaf Scholz aufgefordert, seine Unterschrift unter dem Antrag wieder zurückzuziehen, sehen eher düsterer aus. Und deswegen bin ich dafür, dass wir das jetzt machen. Wir haben die Mehrheit der Gesellschaft im Rücken und im besten Falle auch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag.
Gut, Frau Wegge, wir sind sehr gespannt und werden das beobachten und danken Ihnen ganz herzlich für das spontane Gespräch heute Nachmittag.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ja, wir haben es gerade gehört, selbst wenn die Abgeordneten des BSW für den Gesetzesentwurf stimmen, dann reicht das immer noch nicht. Es bräuchte zusätzliche Stimmen, entweder aus Union oder FDP. Die Hoffnung auch von Frau Wegge, die liegt wohl auf der FDP, obwohl die in der Koalition das Vorhaben nicht unterstützt hat. Wie realistisch ist das denn aus deiner Sicht, Kolja?
Naja, es gibt zumindest ein paar Stimmen in der FDP, die sich für eine Änderung aussprechen, vor allem die jungen Liberalen, das haben wir ja auch gerade schon von der Frau Wegge gehört, die wollen das schon länger und in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten haben sie jetzt dafür geworben, dass sich die FDP-Abgeordneten dem Gruppenantrag anschließen. Federführend dabei war die FDP-Politikerin Friederike Alt und mit der können wir jetzt ebenfalls noch kurz sprechen. Da freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen, Frau Alt. Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass auch Sie dabei sind. Was hat Sie denn dazu bewegt, den Brief an die Bundestagsabgeordneten zu schreiben?
Zusammen mit der Landesvorsitzenden der Jungliberalen Niedersachsen, Nadine Zaya, und meinem Ehemann Lars Alt, einen Brief an alle Abgeordneten der FDP-Bundestagsfraktion initiiert, weil wir in der Basis gemerkt haben und ja durchaus auch in der gesellschaftlichen Debatte, dass das einfach ein Thema ist, zu dem jede und jeder eine eigene und andere Meinung hat. Und es uns überrascht hat, dass aus der Presse zu vernehmen war, dass die FDP-Fraktion geschlossen dagegen sei. Also dass diese Meinungsvielfalt, die in den Parteien und in der Gesellschaft vorhanden ist, in der Fraktion nicht vorhanden sein sollte. Und wir deshalb davon ausgegangen sind, dass es mit guten liberalen Argumenten vielleicht auch möglich ist, diese Meinungsvielfalt auch in der Fraktion zu wecken, weil ja eigentlich vom Ausgangspunkt her die Idee, dass Strafrecht und Moral zu trennen sind, ein urliberales Anliegen ist und deswegen auch empfänglich sein sollte für eine liberale Fraktion.
Also haben Sie die Hoffnung, dass eben, wie Sie sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen und dann sollen die Abgeordneten auch da rein nach ihrer Meinung, nach ihrem Gewissen abstimmen. Wahrscheinlich wird die Abstimmung ja auch freigegeben.
Genau, also es ist aus unserer Sicht eine ganz klare Gewissensfrage und wir wollen da niemandem eine Meinung vorgeben. Das wäre Liberalen, denke ich, auch fremd. Wir haben unsere Argumente vorgebracht für eine Zustimmung zu diesem Antrag aus liberaler Sicht sprechen. Und da muss dann jeder und jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen frei entscheiden können.
Jetzt haben wir eben schon von Frau Wegge gehört, was der Entwurf genau beinhaltet. Aber wir sind ja ein Jura-Podcast und deshalb auch an Sie die Frage. Haben Sie nicht die Sorge, dass Karlsruhe das Gesetz am Ende wieder kippen könnte, weil es den Schutz des ungeborenen Lebens nicht ausreichend gewahrt sieht? So war es ja 1993. Oder sagen Sie, das ist auf jeden Fall verfassungsgemäß, dieses Vorhaben?
Ich würde mir nicht rausnehmen zu sagen, dass es auf jeden Fall verfassungsgemäß sei. Ich denke, dass das schon recht offen ist, aber vieles dafür spricht, dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung von 1993 so in der Weise und auch in der Vorgehensweise zumindest nicht wiederholen wird. 1993 hat das Bundesverfassungsgericht ja ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt mit 5-3 Stimmen, in dem es hieß, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht rechtswidrig seien, wenn wir diese 3 Tage, die Beratungspflicht haben, mit Wartepflicht von 3 Tagen, die 12 Wochen Fristenlösung und es von einem Arzt vorgenommen wird. Und es hat sich eben an dieser Aussage festgehalten, dass Schwangerschaftsabbrüche in diesen Fällen nicht rechtswidrig wären und ist das für verfassungswidrig gehalten. Wenn man dieses Urteil so zugrunde legt, dann wäre auch der aktuelle Gesetzentwurf danach verfassungswidrig. Ich sehe in dem Urteil, soweit ich mir das erlauben darf, aber insbesondere 3 verfassungsdogmatische Schwächen in der Art und Weise, wie das Ergebnis hergeleitet worden ist. Und wenn das Bundesverfassungsgericht diese Punkte in einer neuen Entscheidung anders macht, also eine andere Herangehensweise wählt, dann muss das zwar nicht abläufig ein anderes Abwägungsergebnis bedeuten, aber es hieße jedenfalls, dass das Abwägungsergebnis von 1993 nicht vorbestimmt ist und es offen wäre, wie die Abwägung dann am Ende in einer neuen Entscheidung aussieht.
Ja, mal kurz eingehakt an dieser Stelle. Erläutern Sie uns sehr gern mal diese 3 Schwachpunkte, die Sie da sehen in der Entscheidung oder auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 1993.
Genau, die erste Schwäche, die ich sehe, das ist auch die, die für mich am schwersten wiegt, die hat etwas mit der Schutzpflichtendogmatik zu tun, denn das Gericht nimmt zu Recht an, dass den Staat eine Schutzpflicht für das ungeborene Leben trifft, hergeleitet aus der Menschenwürde und dem Recht des Embryos auf körperliche Unversehrtheit und auf das Leben. Dass der Staat eine Schutzpflicht gegenüber dem Embryo hat, ist, soweit ich das sehe, auch überwiegende Meinung. Aber üblicherweise ist es ja bei Schutzpflichten so, dass der Staat ausgehend von seinen eigenen Schutzpflichten Maßnahmen ergreifen muss, um seiner Schutzpflicht gerecht zu werden. Mhm. Und diese staatlichen Maßnahmen können dann auch Verbote für Dritte bedeuten, die dann in ihren Abwehrrechten beschränkt werden. Und dann stehen sich üblicherweise also Schutzpflichten und Abwehrrechte gegenüber. Und in einem zweiten Schritt sind diese widerstreitenden Interessen dann im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung gegeneinander abzuwägen. Und das Bundesverfassungsgericht ging damals aber einen etwas anderen Weg, denn es zunächst unmittelbar aus der Schutzpflicht des Staates für das ungeborene Leben eine, also ich zitiere hier mal, eine Rechtspflicht zum Austragen eines Kindes an der Frau hergeleitet. Mhm. Das heißt, unmittelbar aus der staatlichen Schutzpflicht hat es positiv eine Rechtspflicht einer Grundrechtsträgerin gemacht und ist dann erst zur Abwägung gekommen. Eigentlich müsste man ja erst abwägen, in welchem Verhältnis Schutzpflicht und die Abwehrrechte stehen. Stattdessen hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, also ich zitiere das hier nochmal, dass die Grundrechte der Frau nicht so weit tragen würden, dass die Rechtspflicht zum Austragen des Kindes generell aufgehoben wäre. Es stellt also die Grundrechte der Frau ihrer eigenen vermeintlichen Austragungspflicht gegenüber. Und das beinhaltet dann für die Schutzpflichtendogmatik 2 ungewöhnliche Punkte. Eben einmal, dass aus der staatlichen Schutzpflicht unmittelbar eine Rechtspflicht für einen Grundrechtsträger wird, in dieser Unmittelbarkeit, und eben nicht nur Rechtspflichten des Staates für mögliche Verbote gegenüber Grundrechtsträgern begründet. Und eben zum anderen, dass die Existenz dieser Austragungspflicht der Privatperson, der Grundrechtsträgerin, bereits vor der Betrachtung der Grundrechte feststand. Und das ist gewissermaßen ein Abwägungsdefizit zulasten der Abwehrrechte der Frau. Und ich finde es deswegen nicht fernliegend, dass wenn man bei der üblichen Herangehensweise bei den Schutzpflichten bleibt, dass dann auch ein anderes Abwägungsergebnis zustande kommt. Aber vorher gesagt ist es nicht, dass es zwingend ein anderes Abwägungsergebnis sein muss. Mhm. Aber zumindest würde ein anderer Weg das die Möglichkeit eröffnen.
Aber das ist Ihre Hoffnung, dass die aktuellen Richterinnen und Richter das vielleicht so angehen? Und glauben Sie auch, dass die Zeit, also über 30 Jahre her, da eine Rolle spielt?
Das kann durchaus sein. Also vor allem, ich meine, ich habe es jetzt zweimal gesagt, diese Rechtspflicht der Frau zum Austragen eines Kindes, dass das so heute nochmal formuliert werden würde. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber finde ich schon, dass das so nicht mehr zeitgemäß wäre. Ich würde noch 2 Punkte vielleicht ansprechen, die ich auch ein bisschen kürzer fassen kann, aber die eben weitere
die beiden anderen Punkte,
Urteil sind, die vielleicht auch was damit zu tun haben, wie man das heute nicht mehr so sehen würde. Denn die zweite Schwäche, die ich sehe, betrifft ein Argument, was auch in der aktuellen Debatte immer wieder auftaucht, nämlich, dass das ja jetzt nur rein recht symbolisch sei und dass es ja schon eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gäbe und dass sich ja gar nicht so viel auf der tatsächlichen Ebene ändert. Mhm. Das stimmt ja auf der tatsächlichen Ebene sogar. Das bedeutet spiegelbildlich aber auch, dass der Schutzstatus des ungeborenen Lebens sich ebenfalls nicht gravierend verändert, also ebenfalls nicht gravierend abgeschwächt wird. Und ich denke, dass für die Verhältnismäßigkeitsprüfung doch am Ende entscheidend ist, welches Schutzlevel der Fötus tatsächlich bekommt. Das Bundesverfassungsgericht hat damals angenommen, dass eben ein Signal an die Gesellschaft, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verfassungsrechtlich verboten sein müssen, schon eine Rolle spielen kann in der Abwägung und ist deswegen zu dem Ergebnis gekommen, dass eben es niemals sein darf, dass Schwangerschaftsabbrüche irgendwie rechtmäßig sind. Sie müssen dann aber irgendwie tatsächlich durchgeführt werden können. Und diese Widersprüchlichkeit, in die sich dann gewissermaßen das Gericht verwickelt, indem es diese Symbolik des Strafrechts einbindet und da moralische Wertung ja gewissermaßen mit einbezieht, die gehören aus meiner Sicht nicht in die Verhältnismäßigkeitsprüfung dieser moralischen Wertung und sind vielleicht 30 Jahre später auch so ohnehin nicht mehr mehrheitsmäßig vertreten. Das kann ich so unter den Richtern nicht einschätzen, aber zumindest ist es ja nach aktuellen Umfragen so, dass die Mehrheit der Bevölkerung das befürwortet. Mhm. Deutliche Mehrheit befürwortet, wenn Schwangerschaftsabbrüche rechtmäßig wären, sodass so dieses moralische Argument eigentlich auch 30 Jahre später so nicht mehr tragen kann. Und der letzte Punkt, den ich noch einmal betrachten wollen würde, ist die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Es gab damals zwei Sondervoten, die sich wirklich ausgesprochen haben gegen die Senatsmehrheit und gesagt haben, dass der Gesetzentwurf, der 1992 beschlossen wurde und dann 93 gekippt wurde, dass der verfassungsgemäß ist. Und es gab einen Richter, der ein drittes Sondervotum geschrieben hat, Herr Bundesverfassungsgericht Richter Professor Böckenförde, der sich der Senatsmehrheit angeschlossen hat hinsichtlich der Fristenregelung, der aber gesagt hat, dass die Verfassungswidrigkeit der Kostenübernahme durch die Krankenkasse gegen die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers verstoßen würde. Mhm. Und das würde ich übertragen, auch auf die Überlegung zur Fristenlösung. Denn man kann ja in der Abwägung zu dem Ergebnis kommen, dass es nur zulässig ist bis 12 Wochen oder dass es zugelassen sein werden muss bis 12 Wochen. Oder andere werden sagen, es sind 22 Wochen, andere werden sagen, es sind 6 Wochen. Aber wenn man, wie das Bundesverfassungsgericht, zum Ergebnis kommt 1993, das ist rein faktisch, mit diesen 12 Wochen Beratungswartepflicht ärztlich durchgeführt, faktisch in Ordnung ist, also dass die Realität so aussehen darf, dann muss man die Regelung im Übrigen eigentlich dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber überlassen und kann dann nicht noch aus der Verfassung herleiten, dass diese Fristenregelung dann aber so und so im Strafgesetzbuch geregelt sein muss und es auf keinen Fall heißen darf im Strafgesetzbuch, es ist nicht rechtswidrig, wenn... Also es ist sozusagen der dritte Anknüpfungspunkt, wo ich die Hoffnung hätte, dass das Bundesverfassungsgericht da vielleicht unter Bezugnahme auf die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers einen Rahmen festsetzt, es ihm aber überlässt, ob er das jetzt im Strafgesetzbuch oder im Schwangerschaftskonfliktgesetz, wie der aktuelle Entwurf es vorsieht, regelt. Genau. Mhm.
Gut, ja, spannende Punkte, die Sie da angesprochen haben. Vielen Dank. Kommen wir nochmal von der rechtlichen zur politischen Ebene. Ihre Parteispitze hatte argumentiert, dass durch die Debatte könnte jetzt wieder ein gesellschaftlicher Großkonflikt um Abtreibungen aufbrechen. Das sehen Sie aber anders oder sind Sie der Meinung, der Konflikt ist sowieso da und man befriedet ihn jetzt eher?
Genau, wir sehen das anders. Wir haben in dem Brief das auch an die Abgeordneten adressiert und gesagt, dass es eigentlich nie eine Befriedung des gesellschaftlichen Konflikts gegeben hat. Wir haben das bei der Diskussion um 219a, also die Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche, gesehen, die ja auch in der letzten Legislaturperiode SPD und CDU fast zerrissen hätte. Ja. Wir haben es dann auch
geändert wurde.
Genau, wurde es von der Ampelkoalition, also von der Nachfolgeregierung, abgeschafft. Und auch da hat man dann gesehen, dass das durchaus etwas war, was kontroverse Debatten ausgelöst hat. Und ich denke auch, wenn man sich mal mit Initiativen von Frauenverbänden auseinandersetzt, die dazu veröffentlicht haben, dann sieht man, dass das einfach ein Thema ist, was jahrzehntelang die Betroffenen beschäftigt. Und deswegen man nicht behaupten kann, dass es irgendwie eine Befriedung eines Konflikts gegeben hätte, weil diejenigen, die davon betroffen waren, eben in keiner Weise irgendwie befriedet waren. Und als letztes Beispiel ist auch die Diskussion im Bundestag, die erst kürzlich stattgefunden hat, zu den Gehsteigbelästigungen ein Zeichen, dass es da schon immer irgendwie eine Kontroverse gab, die auch letztlich werden konnte durch die aktuelle Regelung.
Definitiv, ja. Über die werden wir auch gleich noch sprechen.
Genau, das hatten wir auch im Auge. Da ist ja wirklich einiges in Bewegung und dass das Gesetz jetzt in Kraft getreten ist, war ja auch schon mal so ein Schritt in diese Richtung. Genau, und Frau Wegge, mit der wir vorher gesprochen hatten, Wegbereiterin des Gesetzesentwurfs, sie setzt ja sehr auf die Stimmen, die jetzt noch fehlen von der FDP. Und Frau Alt, was hören Sie denn von den Abgeordneten aus Ihrer Partei? Gibt es da welche, die für das Gesetz stimmen könnten?
Ich glaube, es gibt eine Tendenz. Ich kann nicht einschätzen, bei wie vielen das ist. Es gab da jetzt heute auch eine Spiegel-Veröffentlichung, die das auch festgestellt hat, dass es schon bei einigen Abgeordneten eine Offenheit gibt, dafür zu stimmen. Aber dass es ein großer Teil der FDP-Bundestagsfraktion sein wird, das denke ich aktuell nicht, so von dem, was wir irgendwie an Rückmeldungen bekommen haben. Aber es gibt einen Lichtblick durch einige Abgeordnete, die da eine Offenheit signalisiert haben, ja.
Genau, das war es auch schon. Dann vielen Dank, Frau Alt, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Genau, vielen Dank auch von mir.
Ja. Tschüss.
Einen schönen Tag, Dank. Schönes Wochenende.
Schönen Tag.
Eins vielleicht noch ganz kurz zu diesem Telefonat. Es gab so ein paar ganz kleine Aussetzer. Die Telefonqualität war vielleicht nicht die allerbeste, aber ich glaube, den Inhalt hat man gut verstanden. Aber die Qualität bitten wir ein bisschen zu entschuldigen. Ja, Sabat, und jetzt lass uns mal, wie angekündigt, noch über ein Gesetz sprechen, das eben auch mit dem Thema zu tun hat und das auch Frau Alt gerade schon angesprochen hat, das sogenannte Gehsteigbelästigungsgesetz, das Mitte November in Kraft getreten ist. Vollständig heißt es Gesetz zur Verhinderung von Gehsteigbelästigungen vor Schwangerschaftsberatungsstellen, Kliniken und Arztpraxen, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Was hat es damit auf sich? Warum braucht man ein solches Gesetz?
Ja, ich hatte ja vorhin ausgeführt, dass die Schwangerschaft straflos bleibt, wenn sie innerhalb der ersten 12 Wochen stattfindet und sich die Frauen vor dem Abbruch beraten lassen, also eine Beratungsstelle aufsuchen. Und vor diesen Beratungsstellen, wie Pro Familia zum Beispiel, die sind ganz groß, da kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Protesten, Mahnwachen und Einschüchterungen der Schwangeren. Claudia Hohmann, Leiterin der Pro Familia Beratungsstelle in Frankfurt am Main, sie hat mir die Problematik so beschrieben.
Seit 8 Jahren ertragen wir es, über Wochen angebetet, angesungen und beobachtet zu werden. Wir wissen, wir sind das Feindbild und bekommen das auch heftig zu spüren. Für die Frauen, die fast immer mit Schuldgefühlen, oft auch mit Angst zu uns kommen, ist der Anblick der Betgruppe wie ein Schlag ins Gesicht. Und dieses Gefühl nehmen sie mit in das Beratungsgespräch.
Ja, Bundesfamilienministerin Lisa Paus nannte das auch einen Spießrutenlauf, den die Schwangere jedes Mal fürchten müsse. Und deshalb hat der Gesetzgeber gehandelt. Mit dem neuen Gesetz ist es jetzt untersagt, in einem Bereich von 100 Metern um Kliniken, Arztpraxen und Beratungsstellen solche Protestaktionen vorzunehmen oder die Schwangere auf irgendeine Art an der Beratung zu hindern.
Okay, also ein Schutz der Betroffenen, die sich da beraten lassen wollen, ja, auch beraten lassen müssen, wie wir gehört haben. Was droht denn da, wenn die Menschen sich nicht daran halten?
Ja, falls diese Schutzzone nicht beachtet wird, droht jetzt ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Die Reform zum Schwangerschaftsabbruch, das haben wir ja gehört, die sieht jetzt auch in Zukunft die Beratungspflicht vor. Das Gesetz hat also seine Wirkung, egal wie es jetzt mit dem Paragraphen 218 weitergeht.
Auf jeden Fall. Und wie es da weitergeht, ob es tatsächlich in dieser Phase des Bundestags, in dieser politischen Phase eine Mehrheit für eine Änderung gibt, das werden wir natürlich gespannt beobachten. Und wenn es eine Gesetzesänderung gibt, dann ist es ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass auch eine neue Regelung hier nach Karlsruhe kommt und vom Bundesverfassungsgericht überprüft wird. Auch das werden wir dann natürlich für euch beobachten. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Anregungen und auch Themenvorschläge. Schreibt uns gern an justizreporterinnen@swr.de.
Und natürlich haben wir auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch zum Schluss. Und zwar dreht sich der um eine Frau, die sich schon in den 1920ern mit dem Paragraphen 218 auseinandergesetzt hat. Annemarie Doron-Wever. Sie war Frauenärztin und setzte sich stark für Frauenrechte in Politik und Gesellschaft ein. Sie sagte damals:
Wir dürfen niemals mehr zulassen, dass über Deutschlands Gestaltung und Geschicke ohne uns Frauen entschieden wird. Wir werden von jetzt ab mitwissen, mitverantworten und mitbestimmen.
Die ganze Folge über Annemarie Durand-Weber von WDR Zeitzeichen findet ihr genauso wie die JustizreporterInnen überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben sie euch auch nochmal in der Beschreibung zu unserer heutigen Folge verlinkt.
Ja, und damit sagen wir tschüss und bis zur nächsten Woche. An den Mikrofonen waren Kolja Schwarz
und Sabit Wegner. Tschüss auch von mir, macht's gut.
Ciao.